Die große Sehnsucht. Ein Motto für eine Liebesgeschichte. Zwei Menschen, die sich lieben, die wollen sich sehen, die wollen zusammen sein, die wollen gemeinsam leben. In Zeiten der Trennung? In Zeiten der Trennung leben sie in Erwartung. In Erwartung auf das nächste Wiedersehen, auf das nächste Telefongespräch, auf die nächste Nachricht. Wir alle haben in allem Warten und Harren ein starkes Du-Bewusstsein. Solche Zeiten sind von Heimweh getragen, von der Hoffnung, dass irgendwann einmal der Traum zu einer spürbaren Erfahrung wird. Das bestimmt uns. Zeiten großer Sehnsucht. Und ich lade euch ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen, wer möchte. Und zwar den 2. Korintherbrief, das 5. Kapitel. 2. Korinther 5. Und dort die Verse 1 bis 10. Entschuldigung, jetzt muss ich doch meine Brille aufsetzen. Zweiten Korinther 5, 1 bis 10. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Zelthaus abgebrochen wird, haben wir einen Bau von Gott, ein Haus nicht von Menschenhand gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, mit unserer himmlischen Behausung überkleidet zu werden. Da wir ja, nachdem wir bekleidet wurden, nicht nackt erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Zelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber eben dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns auch das Pfand des Geistes gegeben hat. So sind wir denn immer getrost und wissen, dass, solange wir im Leib leben, wir fern vom Herrn sind. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben umso mehr Lust, aus dem Leib auszuziehen und daheim zu sein, beim Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre dafür ein, ihm zu gefallen, ob wir daheim sind oder in der Fremde. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder empfange, je nachdem, wie er gehandelt hat im Leib, sei es gut oder böse. Für mich macht dieser Textabschnitt deutlich, was Sehnsucht und Liebesbeziehung zwischen Gott und Mensch bedeutet. Und ich möchte das heute in drei Grundgedanken betrachten. Der erste Grundgedanke, die Liebeserklärung. Der zweite, die Trennung. Und der dritte, die Sehnsucht. Und ich fange mit der Liebeserklärung an. Es ist eine Liebeserklärung, die Gott uns gemacht hat. Er hat sein Ja zu einer Beziehung mit ihm uns bereits zugesagt. Er hat uns in die Gemeinschaft mit ihm hinein geschaffen, indem er uns als seine Ebenbilder wollte. Dieses Modell ist leider gescheitert. Nach dem Bruch der unmittelbaren Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch kommt Gott in diese Welt, um uns nah zu sein. In der existenziellen, in der lebenswichtigen Frage des Menschen, wie finde ich Sinn für mein Leben, ist Gott es, der die Initiative ergreift. Er kommt in seine Welt. In seine Welt, die im ständigen Umherirren und Fragen von Unstetigkeit erfüllt ist. Er kommt in eine Welt, die in einer Masse selbstgesteckter, aber unerreichter Teilziele ziellos geworden ist. Er kommt in eine Welt, die vergänglich ist. Er kommt in eine Welt, die durch den Tod begrenzt ist. Oder lasst es mich anders ausdrücken, er kommt in eine Welt, die eine Welt auf Abbruch ist. Diese Welt kann keinen festen, dauerhaften Wohnsitz bieten. Und in diese Welt kommt Jesus Christus und, Johannes es schreibt, zeltete mitten unter uns. Jesus wirbt neu um Vertrauen. Er wirbt neu um die Beziehung mit ihm, den Weg in die Zukunft. Den Weg mit und zu Gott. Er sagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Im Glauben, im Vertrauen an den auferstandenen, bestätigten und erlebten Jesus, genau in diesem Punkt macht Paulus seine Überzeugung fest. Wir wissen, dass alles Tödliche und Endliche und dass selbst der Tod keine Grenze mehr ist zu einer unmittelbaren Beziehung mit Gott. Das Neue, die neue von Gott geschaffene Heimat ist sicher. Sie ist bezugsfertig. Jesus hat nämlich alles Trennende längst beseitigt. Der getrennte Mensch wird nicht einfach vernichtet. Genau deshalb ist Jesus für jeden von uns gestorben. Der getrennte Mensch wird neu und heil, wenn er den Tod und die Auferstehung Jesu für sich persönlich in Anspruch nimmt. Um das zu verdeutlichen, nimmt Paulus das Bild vom Kleid. Vers 2, überkleidet. Sterben in der Taufe ist, wie das alte Kleid ausziehen. Auferstehung in der Taufe ist, von Gott ein neues Kleid übergezogen bekommen. Verwandelt werden am Tag der Wiederkunft heißt, das Sterbliche wird vom Leben verschlungen. Interessant ist für mich, Paulus reicht das so. Er gibt sich damit zufrieden. Zu wissen, Jesus zieht den Menschen zu sich. Das Wie interessiert ihn nur ganz am Rande. Gott wird das ganz Neue schaffen. Und weil es ganz neu ist, können wir es uns nicht vorstellen. Und wenn wir uns die Beschreibung dieser Neuschöpfung anschauen und lesen, dann spüren wir, dass den biblischen Autoren die Worte fehlen, um das, was sie sehen, zu beschreiben. Das neue Leben ist ganz von Gott. Und schon deshalb ist es ewig. Ewiges Leben in der engen Nähe und Beziehung mit Gott. Es ist ein leibliches Leben und ist doch ganz anders als das, was wir hier kennen. Jedenfalls ist es ein wirkliches und nicht nur geistliches Zusammenleben mit Gott. Die Liebeserklärung Gottes kennen wir alle. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für ihn hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Für den, der an Jesus glaubt, für den, der ihm vertraut, für den hat die Zukunft bereits begonnen. Er hat dieses ewige Leben. Wenn ein Mensch nie in seinem Leben verliebt war, dann sieht er diese Welt anders als jemand, der verliebt durch diese Welt geht. Ein liebender Mensch sieht eben alles anders. Die Musik, den Himmel, die Blumen, alles wird anders gesehen und begriffen. Der Liebende durchschaut Dinge, von denen der Nichtliebende nichts weiß. Und genauso geht es einem Menschen, der von der Macht des Geistes Gottes berührt ist. Dieser Mensch sieht alles anders. Und das Aufregende an dieser Sicht, er sieht die Dinge, wie sie wirklich sind. Und genau an diesem Punkt liegt eine Zumutung für uns Menschen. Viele sind bereit, Jesus einen höheren Grad der Erkenntnis zuzugestehen. Aber dass es Menschen gibt, die ebenfalls vom Geist Gottes erfüllt sein sollen, das ist für viele einfach nicht erlaubt. Aber genau darum geht es. Gott, für uns unfassbar, für uns undenkbar, Gott, für uns unverfügbar, dieser Gott, der über alles verfügt, dieser Gott nimmt Wohnung im Leben eines sterblichen, vergänglichen, irrenden und fehlerhaften Menschen. Und seid ehrlich, was kann uns Größeres passieren? Damit bin ich beim zweiten Gedanken, die Trennung. Auch wenn die Zukunft schon begonnen hat, wir leben in der Gegenwart, die so oft das Gegenteil beweist. Wir leben nicht im Angesicht des Lebens, sondern des Todes. Ein großes Thema in Filmen, in militärischen Plänen eine Kalkulationsgröße, wenn man sich nicht verrechnet. Unsere Welt ist voll von Kriegen und Armut, voll Unterdrückung und Folter, voll von Isolation und Ausgrenzung, voll tödlicher Krankheit, voll von Umweltzerstörung. Und damit wird klar, warum es uns mitunter schwerfällt, zu glauben, dass das Sterbliche vom Leben verschlungen ist. Wir erleben Gott als den Unsichtbaren, als den Unbeweisbaren. Und weil es Glaube an ihn ist, überfallen uns sogar Zweifel. Tief in unserem Inneren spüren wir die Trennung von Gott. Und Paulus stellt sich dieser Trennung. Er spricht über den Tod. Er spricht über die Vergänglichkeit dieser Welt. Er spricht über die Vergänglichkeit meines Lebens. Und damit über die Vergänglichkeit allen menschlichen Planens und Handelns. Er verschweigt es nicht. Er verdrängt es aber auch nicht, wie die meisten Menschen es tun. Und genau deshalb gewinnt die Liebesbeziehung zwischen Gott und Mensch Wirklichkeit und Gewicht. Wir erleben die Trennung dadurch auch als solche. Wir leben in der Liebesbeziehung zu Jesus Christus und wir haben sein Versprechen, dass er es genauso will. Deshalb erkennen wir, dass diese Welt von Gott entfernt und von Gott getrennt lebt. Wir spüren diese Trennung mit all ihren Folgen. Glaube kann, Glaube muss sich einer tödlichen Wirklichkeit und auch Zweifeln stellen. Und diese Zweifel sogar zulassen. Nur darin wird die göttliche und himmlische Weite deutlich, die Gott für jeden Menschen will. So manches Mal geht es uns wie in der Geschichte vom Himmel. Es gibt zwei Arten von Himmel. Der eine ist immer schön und der andere bereitet uns mitunter Schwierigkeiten. Heute ist die eine Sorte von Himmel. Blau, manchmal mit ein paar weißen Wolken, empfinden die meisten Menschen als schön. Da steht ein Kind am Fenster und die Mutter sagt zu dem Kind: Heute ist aber ein grauer Tag. Das Kind sagt, Hintergrund ist, es ist voller Wolken, es wird nicht richtig hell. Das Kind sagt, nein, stimmt nicht. Das Kind hatte den Himmel beobachtet und hat gesehen, wie die Wolken ein kleines blaues Loch ließen und das wieder zuging. Der blaue Himmel ist da, wir sehen ihn nur nicht. Dieses Beispiel beschreibt, wie die Sichtweise, wie die Einstellung eines Menschen wirken kann. Auch wir als Christen sehen die Tatsachen, wissen aber, dass das nicht so bleiben muss, vor allen Dingen nicht so bleiben wird. Der dritte Gedanke, die Sehnsucht. Angesichts der Welt, in der wir von Gott getrennt leben, wächst die Sehnsucht als der tiefe Wunsch nach Wiedersehen, nach ewigem Zusammenleben mit Gott. Es ist für Paulus ein Schreien, ein Stöhnen, es ist Seufzen und Sehnen. Diese Sehnsucht ist Heimweh. Denn nur da, wo Gott ganz nah ist, nur da, wo Gott unmittelbar da ist, nur da ist wirklich zu Hause. Wir erleben uns als fern von Gott. Und in diese Situation hinein schenkt uns Gott seinen Geist. In dieser Situation kommt er uns ganz nah. In dieser Situation ist Gott durch seinen Geist in uns. Gottes Geist lässt in uns den Glauben, das Vertrauen wachsen. Gottes Geist verankert die Hoffnung tief und fest in uns. Durch den Heiligen Geist ist christliche Sehnsucht nicht bloße Illusion und auch nicht die Projektion eigener Vergänglichkeit. Durch den Heiligen Geist ist christliche Sehnsucht tiefe Gewissheit, Ziel, Sicherheit. Jeder, der in der Beziehung zu Jesus lebt, darf sich sehnen und darf seufzen, ohne resignieren zu müssen. Er wird getröstet werden. Und auch hier hat die Zukunft schon begonnen. Denn Gott wohnt schon in uns. Damit ist der Keim des Auferstehungslebens bereits in uns verankert. Denn der Geist, der Jesus auferweckt hat, wird auch uns auferwecken, schreibt Paulus im Brief an die Römer. Christen müssen nicht beim Seufzen stehen bleiben. Ihre Sehnsucht ist Hoffnung, begründete Zukunftssehnsucht, die einen Grund hat. Dieser Grund ist Jesus Christus. Sehnsucht macht müde Menschen munter. Es darf nicht umgedreht werden. Zuerst redet Paulus von der Zukunftshoffnung. Zuerst von der schon bezugsfähigen neuen Heimat. Zuerst von Gott, der neues Leben schafft. Jetzt habe ich dreimal zuerst gesagt. Mathematisch schon ein Blödsinn. Aber dieses zuerst hat ein und dann. Und dann redet er von unserem Handeln in dieser Welt. Was will ich damit sagen? Hoffnung ist also das Motiv für unsere Verantwortung, in die Gott uns stellt. Ohne solche Hoffnung wäre unsere Verantwortung geradezu sinnlos. Wozu arbeiten, wenn letztlich alles tödlich und das Scheitern abzusehen ist? Hoffnungslosigkeit lähmt. Hoffnung will uns aber mobil machen, weil sie über die Grenzen dieser Welt hinausreicht. Der Gerichtsgedanke, der Vers 10 in dem gelesenen Text, scheint hier so gar nicht hineinzupassen. Erst recht nicht in eine Liebesgeschichte, denn die will immer ein Happy End haben. Doch gerade vom Ende her muss das verstanden werden. Gott will diese Welt erneuern. Und in diesem Plan nimmt er diese Welt zutiefst ernst. Er ignoriert nicht das Trennende, die Schuld, das Misstrauen Gott gegenüber, die die Beziehung zu ihm blockieren. Er tritt auf als der Richter, der das Trennende thematisiert, der das Neue schaffen will. Nur Gott kann Gnade vor Recht ergehen lassen. Nur er kann diese Welt erneuern, indem er jeden Einzelnen durch Jesus Christus zu sich zieht. So sagt mir das Gericht heute im Jahr 2024, nachdem ich in der Adventgemeinde groß geworden bin und viele mir mit dem Thema Gericht Angst gemacht haben. So sagt mir heute das Gericht, es gibt keine Selbstgerechtigkeit und Menschen können diese Welt nicht gerecht machen. Gott wird es tun und hat alle Grundlagen bereits dafür geschaffen. In dieser Spannung zwischen meiner Verantwortung in dieser Welt und Gottes radikaler Erneuerung will ich daran denken, die Zukunft hat bereits begonnen. Es regiert schon Gottes Wille. Menschen, die aus solcher Zukunftshoffnung leben, die sind einerseits zur Sorglosigkeit aufgerufen. So heißt es in Philipper 1, Vers 6, denn der das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. Das ist der Wille Gottes. Andererseits sind Sehnsüchtige auch zur Verantwortung gerufen, zum Fragen nach Gottes Verantwortung, zum Fragen nach Gottes Willen in dieser Welt. Nicht Weltflucht, sondern intensives Leben in dieser Welt, hier, heute und jetzt. Und was heißt intensives Leben? Es heißt Leben in der Gegenwart, sich den Fragen der heutigen Zeit stellen. Leben in der Gegenwart. Gegenwart aber ist doch schon Zukunft, denn die Zukunft hat doch schon begonnen. Hört sich jetzt richtig dialektisch an. Deshalb ist Gegenwart niemals Stillstand, sondern Perspektive. Diese Perspektive ist Gottes erneuernde Nähe. Nach vorne sehen, das bringt erfüllte Sehnsucht. Sehnsucht ist für Paulus begrenzt. Sie hat ein Ziel, sie hat ein Ende, sie wird erfüllt. Hier überrascht mich Paulus wieder. Er ist nicht so ein griechisch Denker wie wir. Wichtig für ihn ist nämlich, es wird so sein, ohne Zweifel. Punkt. Die Details sind nicht wichtig. Die Offenbarung greift für mich diese Bilder noch einmal auf. Wohngemeinschaft mit Jesus. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Zu Hause sein, zusammenleben. Das Wiedersehen, wandeln im Schauen und nicht mehr im Glauben. Gegenteil von dem, was wir eben in dem Text im Gesprächskreis gelesen haben. Gott in die Augen schauen, Gottes Dasein sehen. Grenzenlose Freude. Und Gott wird abwischen alle Tränen. Ein fester Wohnsitz der Freude, die nicht mehr abgebrochen wird. Kein Seufzen mehr. Und so wird die Sehnsucht zur Grundhaltung der Christen. Dabei leben wir in Spannungen. Schon jetzt und noch nicht. Tödliche Gegenwart, lebendige Hoffnung. Handeln und alles geschenkt bekommen. Unterwegs sein und nach Hause kommen. Sehnsucht weitet den Blick auf Jesus, der alles schon getan hat. Der mit seinem Geist bereits jetzt in uns ist. Der als der Kommende uns zu sich zieht und der alles neu machen wird. So kann Sehnsucht in dieser Welt und über diese Welt hinaus hoffen. Deshalb hatten die ersten Christen einen besonderen Gruß. Maranatha, unser Herr kommt.